Herr Bontrup, nach dem Krisenjahr 2009 feiert die deutsche Wirtschaft ein Wachstum von 3,7% in 2010 und immerhin noch 3% in 2011. Ist mit der bundesdeutschen Konjunktur im Prinzip also alles in Ordnung, wie die Bundesregierung, die weisen Wirtschaftsinstitute und die Konzernmedien meinen?
Natürlich ist überhaupt nichts in Ordnung. Zunächst einmal ist es ja klar, wenn eine Wirtschaft real um 5,1% zusammenbricht im Jahr 2009, dass es danach dann auch wieder positive Wachstumszahlen gibt. Und dieser Aufschwung, das muss man auch in aller Deutlichkeit betonen, war überwiegend den Konjunkturprogrammen geschuldet, die ja weltweit auch aufgelegt worden sind. Die Bundesregierung hat ja auch zwei kräftige Konjunkturprogramme auflegen müssen, um das Schlimmste, um eine kapitalistische Kernschmelze zu verhindern. Und diese Konjunkturprogramme haben dann natürlich auch, weil sie auf Pump, also auf Kredit finanziert werden mussten, haben natürlich dann auch die Staatsverschuldung in Deutschland wie in allen anderen Ländern aber auch massiv in die Höhe getrieben.
Abgefeiert wird hierzulande ja auch der deutsche Arbeitsmarkt. Also heute Morgen beispielsweise, noch vor dem Frühstücksbrötchen, hörte ich Deutschlandfunk. Da war ein Thema auf der Medienseite die Schlägerpleite und da ist ein Kommentar der FAZ erwähnt worden. Also für die Belegschaft von Schläger wäre das alles gar nicht so schlimm. Erstens mal würden die üblichen Maßnahmen greifen, die da sind Arbeitslosengeld und Weiterbildung. Und außerdem wäre der Arbeitsmarkt oder die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief von unter 3 Millionen, sodass die Schläger-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen also in jedem Fall wieder einen neuen Job finden. Wie bewertet die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt?
Da haben wir eine ganz dezidierte Position. Der Aufschwung ist ein prekärer. Wir haben zwar einen Rückgang der registrierten Arbeitslosenzahlen, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Man muss ja auch die Zahlen nehmen, die im Grunde genommen auch von der Bundesagentur für Arbeit im Grunde genommen wegdefiniert werden. Dann reden wir nochmal über etwa 1 Million, die oben drauf kommt. Dann sind wir schon selbst im Mai noch bei fast 3,7 Millionen Arbeitslosen. Und da muss man ja auch zusätzlich sehen, die vielen Teilzeitbeschäftigten. Wir haben allein in Deutschland über 12,5 Millionen Teilzeitbeschäftigte von etwa 36 Millionen abhängig Beschäftigten. Das sagt ja alles. Und da müssen Sie auch noch drauf rechnen, die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse, also was die Bezahlung anbelangt. Stundenlöhne von 4, 5, 6 Euro sind ja fast an der Tagesordnung. Die Universität Duisburg, Essen hat nochmal in einer Studie festgestellt, dass mittlerweile jeder vierte abhängig Beschäftigte in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeitet, zu Stundenlöhnen, die etwa im Durchschnitt etwas über 6,50 Euro liegen. Also da von einem Aufschwung am Arbeitsmarkt zu reden, das ist blanker Zynismus.
Wir haben es also mit einem deregulierten und prekarisierten Arbeitsmarkt zu tun, der natürlich gewerkschaftliche Gegenmacht schwächt. Wie wirkte sich das denn auf die Vermögensverteilung in Deutschland aus?
Ja, die Massenarbeitslosigkeit haben wir in Deutschland nicht erst seit gestern. Die haben wir in Deutschland seit der schweren seinerzeitigen Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1974, 75. Seitdem hat sich unser Land ja von der Massenarbeitslosigkeit nicht mehr erholt. Und Sie sagten zu Recht, dass das natürlich die Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen geschwächt hat. Wenn die Arbeitsmärkte im Ungleichgewicht sind, dann können die Gewerkschaften leider keine adäquaten, das heißt also zumindest verteilungsneutralen Spielräume mehr ausschöpfen in den Tarifverhandlungen. Das heißt, die abhängig Beschäftigten partizipieren nicht mehr an den Produktivitäts- und Preissteigerungsraten. Dann gibt es eine Umverteilung von unten nach oben. Die war aber neoliberal gewollt, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Und wir haben deshalb auch einen Verfall in der Primärverteilung, so nennen wir Volkswirte das, an den Märkten, sodass die Bruttolohnquoten verfallen sind um 9 Prozentpunkte in den letzten 10 Jahren. Und da sich die Bruttolohnquoten immer zu 100% zu den Bruttogewinnquoten ergänzen, sind dann auch die Bruttogewinne in Deutschland gesamtwirtschaftlich eben um 9 Prozentpunkte gestiegen. So, und da sich nun mal aus Einkommen über Ersparnis Vermögen speist, ist klar, dass bei einer solchen ungleichen Verteilung des Einkommens, und dann kann man nochmal die Nettoverteilung bzw. die Nettoentgelte hinzunehmen, wobei ja da die Steuern und Abgaben dazwischen liegen, dann war die Nettoentwicklung bei den Löhnen und Gehältern nicht besser. Also hier ist zusätzlich Öl ins Feuer gegossen worden durch eine völlig falsche Steuerpolitik, die wir immer wieder kritisiert haben von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die massiv diese Umverteilung von den Arbeits- zu den Besitzeinkommen nochmal verschärft haben. So, und daraus entsteht dann natürlich letztlich auch bei den Vermögen, bei den Vermögensbeständen eine Ungleichverteilung, die liegt dann auch vor. Deutschland ist ja etwa in Summe, also wenn man alle Verbindlichkeiten, alle Schulden abzieht, etwa knapp 10 Billionen Euro wert. Das teilt sich dann auf in Geldvermögen, Immobilienvermögen und dem sogenannten Produktivkapital, also das sind maschinelle Anlagen, maschinelle Gebäude, Fabriken und so weiter. So, und diese 9,7 oder knapp 10 Billionen Euro sind völlig ungleich verteilt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung untersucht das ja in unregelmäßigen Abständen und die letzte Untersuchung datiert hier aus dem Jahr 2007 und da hat das DIW festgestellt, dass von dem gesamten Vermögen, dass etwa 10% der Bevölkerung davon gut 60% ihr Eigentum nennen, 20%, etwa 82% und 30% der Bevölkerung, die halten an diesem gesamten Vermögen etwa sage und schreibe 90%. Wobei man dann auch immer wieder betonen muss, dass viele private Haushalte, viele Bürger und Bürgerinnen hoch privat verschuldet sind und wahrscheinlich leider nur noch durch eine private Insolvenzanmeldung aus ihrem Schuldentum jemals wieder rauskommen werden. Also hier haben wir eine doppelte, kann man unterm Strich sagen, eine doppelte ungleiche Verteilung, sowohl beim Brutto- und Nettoeinkommen als auch in den Vermögensbeständen. Und das haben wir von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik auch dieses Mal zum Schwerpunkt, einer der Schwerpunkte, muss man sagen, des Memorandums 2012 gemacht und wir haben das hier in unserem Gutachten noch mal ganz dezidiert und ausführlich auch beschrieben.
Diese Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Vermögensverteilung in Deutschland, sondern hat auch eine europäische Dimension. Wie wirkt sich die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt wirtschaftlich für das Verhältnis Deutschland zu den anderen Ländern in der Europäischen Währungsunion aus?
Ja, hier gibt es ja eigentlich den Effekt, dass wir, weil wir so viel exportieren, wir erzielen ja nach wie vor enorme Exportüberschüsse. Man nennt uns ja auch den Exportweltmeister oder den Exportvizeweltmeister nach China. Das ist klar, wenn eine Volkswirtschaft immer über einen längeren Zeitraum zumindest, und das liegt bei uns ja vor, so stark im Export ist, dass man dann auch gleichzeitig Arbeitslosigkeit exportiert. Und das zeigt ja dann die gesamte prekäre Situation, wie ich ja eben schilderte, haben wir trotz dieses Exportes von Arbeitslosigkeit in andere Länder durch unsere enormen Exportüberschüsse selbst im eigenen Land noch weiter Massenarbeitslosigkeit und eine gigantische prekäre Beschäftigung vorliegen. Das zeigt ja die tiefe Krise, in der wir uns befinden. Und wo Politik Tag ein, Tag aus unterwegs ist, zumindest die herrschende Politik im Land, dieses noch schön zu reden, da haben wir von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik überhaupt kein Verständnis für. Das ist eigentlich Volksverdummung. Das hat mit realen ökonomischen Verhältnissen, mit einer sauberen, wissenschaftlich fundierten Beschreibung der ökonomischen Zustände in unserem Land nichts zu tun.
Und dadurch haben wir jetzt eine Schuldenkrise, wie wir es bald in und aus jedem Medium lesen, hören und sehen können?
Ja, das ist dann die andere Seite des Exportüberschusses. Es ist ja völlig klar, wenn wir derart erfolgreich mit unseren Produkten im Ausland sind, dass dann die anderen Länder Importüberschüsse erzielen. Das heißt, sie müssen sich verschulden. Sie benötigen Kapitalimporte, die natürlich dann wir aufgrund unserer Überschüsse in Form von Kapitalexporten auch liefern können. Leider ist das dann ein Verhältnis von Gläubigern und Schuldnern. Wir sind dann der Gläubiger, die anderen Länder sind die Schuldner. Und das fällt ja offensichtlich jetzt in Europa auch allen Ländern vor die Füße. dass eben die Schwächeren, die wirtschaftlich schwächeren Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien, dass sie eben diese Verschuldung nicht mehr bedienen können. Und dann sagen die Reichen und Vermögenden der Welt, ihr seid für uns nicht mehr kreditwürdig, ihr bekommt für eure Kredite, die ihr braucht als Staat, keine Anschlussfinanzierung oder nur zu extrem hohen Renditen bzw. Zinssätzen. Die können diese Länder dann nicht mehr darstellen in ihren Haushalten, sodass sie dann quasi vor dem Staatsbankrott stehen. Und dann schüttelt sich europäische herrschende Politik und ist erstaunt. Ich bin dann allerdings mehr erstaunt über die ökonomische Naivität oder sollte ich sagen Dummheit der herrschenden Politik, dass sie nicht mal diese einfachen ökonomischen Zusammenhänge begreift. Und vor allen Dingen, wenn ich dann unsere Bundeskanzlerin höre, die hier mit dem Exportweltmeister Deutschland so dies weitermachen will, also quasi diesen Trend auch noch, diesen neoliberalen Umverteilungstrend noch in die Zukunft extrapolieren will, dann verstehe ich das überhaupt nicht mehr. Das wird nicht gelingen. Das ist völlig klar. Dagegen gehen einfach ökonomische Gesetzmäßigkeiten.
Herr Bontrup, allein in den letzten Monaten hat die Europäische Zentralbank 1.000 Milliarden Euro an die europäischen Banken vergeben für 1% Zins und einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Banken haben damit zum Teil Staatsschuldtitel für 4, 5 oder 6% gekauft, was ja mal eine ziemliche Gewinnspanne ist. Trotzdem hören wir immer wieder, dass es dem größten Teil der europäischen Banken wirtschaftlich ganz schlimm gehe und die nächste staatliche Bankenstützungsnotwendigkeit nur eine Frage der Zeit sei, obwohl der Bankensektor in den letzten Jahren mit astronomischen Geldsummen vollgepumpt worden ist. Die europäischen Staaten sind also hochverschuldet. Ein großer Teil der Banken ist in Schieflagen. Was ist da los? Wo ist die ganze Kohle hin und wer hat sie jetzt und warum? Fällt mir in der letzten Zeit immer das Kindergartenlied "Die Affen rasen durch den Wald" mit seinem Refrain "Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut?" ein.
Ja, das war jetzt ein guter Refrain. Aber nein, Spaß beiseite, das erklärt sich auch ganz einfach. Es ist ja völlig klar, dass die Banken, man muss die Banken als Institution sehen, die wie jedes andere privatwirtschaftliche Unternehmen nach dem Profitprinzip arbeitet und hier entsprechendes Eigenkapital einsetzt und Fremdkapital. Das Eigenkapital bei den Banken ist traditionell sehr, sehr gering. Und der Rest ist das Fremdkapital, und das Fremdkapital sind die Einlagen der Privaten, der Reichen und Vermögenden, die ihren Überschuss den Banken geben mit der Maßgabe, liebe Bank, hier hast du mein Vermögen, jetzt verwerte es mal schön. Und das machen die Banken ja auch, sie geben es dann als Kredit denen weiter, die zurzeit zu wenig von diesem Geld haben. Das ist erstmal der einfache Zusammenhang. So, und wenn dann die Banken diese Kredite ausreichen an solche Schuldner, die offensichtlich keine guten Schuldner sind, weil sie eben ihre Kredite, ihre Annuitäten, also Tilgung plus Zinsen nicht mehr bedienen können, dann kommt die Bank als Institution immer dann in die Schieflage, wenn sie diese zusätzlichen Wertberichtigungen, die dann ja entstehen, wenn ein Kredit platzt, für eine Bank aus dem Eigenkapital bedienen müssen. Das heißt also, diese Abschreibung dann gegen das Eigenkapital ausbuchen müssen. Dann schwindet das schon per se niedrige Eigenkapital einer Bank und dann droht natürlich die Bank auch selbst in Insolvenz bzw. Konkurs zu gehen. So, und dann schreien sie nach dem Staat, da muss der Staat helfen, die Banken stützen, was er gemacht hat in der Vergangenheit, in der Krise, ja massiv, es sind ja Milliarden, Billionen, wenn man das weltweit sieht, in Bankenstützung gegangen. Aber jetzt muss man die andere Seite sehen. Was wird hier geschützt? Es wird nicht das Fremdkapital der Bank angegriffen. Das schützt man, und das Fremdkapital der Bank, noch einmal, das sagte ich bereits, sind die Einlagen der Privaten. Da will man nicht dran. Wenn man die Bank als Institution und damit den Finanzsektor nicht gefährden will, dann müsste man an dieses Fremdkapital der Bank ran. Und dann ist man aber bei den Einlagen der Privaten. Und das traut sich kein Politiker, auch nur annähernd zu sagen. Ich erinnere hier nochmal an die Aussage der Bundeskanzlerin Merkel und des damaligen Bundesfinanzministers Steinbrück, die nach der Tagesschau weil man an Banken ran befürchtete, dass die Einleger am nächsten Tag die Banken in Deutschland stürmen, nachdem das ja in England der Fall war. Die Bundeskanzlerin, der deutsche damalige Bundesfinanzminister Steinbrück, sagt, ihre Einlagen sind sicher, dafür verbürgt sich die Bundesrepublik bzw. die Bundesregierung. So, das ist der Hintergrund. Wenn man das Fremdkapital der Bank bricht, dann ist man bei einem Kapitalschnitt. Dann muss das Vermögen der Privaten reduziert werden, um damit aktivisch, weil die Forderung, der Kredit in einer Bankbilanz auf der Aktivseite ausgebucht wird, dann eben entsprechend auch diese Forderung auf der Aktivseite der Bilanz berichtigt, der Bankenbilanz, dann ist das für die Bank als Institution in der Bankgewinn- und Verlustrechnung, ist das dann neutral. Dann hat die Bank keine Wertberichtigung, dann wird das Eigenkapital der Bank nicht angegriffen, dann würde der Bank überhaupt als Institution nichts passieren, bis, jetzt kommt noch eine Einschränkung, bis auf den Tatbestand, dass natürlich die Banken auch einen Eigenhandel führen. Das heißt, sie kaufen selbst, also im eigenen Geschäft sozusagen, um damit Profite zu machen, natürlich auch Staatsanleihen, zum Beispiel von den Griechen, dann natürlich, weil sie in diesem Fall Shareholder sind, dann natürlich auch selbst berichtigen müssten. Aber der wesentliche Hintergrund ist eben, dass man nicht bereit ist, weltweit übrigens, das trifft nicht nur in Deutschland so zu oder in der Europäischen Union, weltweit das Vermögen zu berichtigen. Denn eins ist doch klar bei uns Ökonomen, das ist ja mal gerade erstes Semester, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. In einer Volkswirtschaft ist die Summe des Vermögens, des akkumulierten Vermögens, immer gleich groß den Schulden in einer Volkswirtschaft. Und wenn das Vermögen wächst bzw. wachsen soll, dann müssen auf den Cent exakt genau auch die Schulden wachsen. Das geht gar nicht anders. Und jetzt drehen Sie diesen Lehrsatz, jetzt drehen Sie diesen trivialen Lehrsatz um, wenn Sie dann Schulden abbauen wollen. Dann geht das nur, indem sie auf der anderen Seite des Gleichheitszeichens eben entsprechend Vermögen abbauen bzw. Vermögen vernichten. Sonst ist die Gleichheit nicht mehr da und die Gleichung stimmt nicht mehr. Das ist der Hintergrund.
So, dass es also nur noch eine politische Frage ist, wessen Vermögen dann abgebaut wird, nicht wahr?
Das ist völlig klar. Man muss dann natürlich auch gucken, wessen Vermögen. Da gibt es ja auch immer und die lange breite Diskussion, wir haben die auch in der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, führen sie verständlich, was ist zum Beispiel mit den Pensionsfonds, ja, die ja auch privates Vermögen verwalten für die Rente, für den Lebensarm, da haben ja viele kleine Sparer auch ihr Vermögen dann eingebracht. Da müsste dann auch ein Vermögens- oder Kapitalschnitt erfolgen. Das heißt, die würden auch verlieren. Das würde dann natürlich zum Beispiel Rentner treffen, was dann nicht unproblematisch ist. Da müsste man natürlich schon mal genau hingucken, welches Vermögen man da zunächst angreift. Aber das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Wer auf kapitalgedeckte Rentenversicherungssysteme setzt, und das sind Pensionsfonds, der muss wissen, was er tut. Wir haben in Deutschland ja Gott sei Dank nur, aber das ist schon schlimm genug, 4% eine solche Kapitaldeckung, die berühmte Riester-Rente. Wir haben aber immerhin noch 96% unserer Altersversorgung in Deutschland in einem Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung geregelt. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Da gibt es andere Länder, ja, wie insbesondere die USA, die traditionell immer nur auf eine kapitalgedeckte Rente gesetzt haben. Da haben jetzt in der Krise Menschen für ihren Lebensabend in den USA alles verloren. Alles. Und es ist, glaube ich, ich habe das in meinem Leben, ich bin jetzt fast 60 Jahre alt, auch und sage das auch häufig im Bekanntenkreis, als junger Mensch, da ist das Geld vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, da ist man mit wenigen zufrieden. Aber im Alter kein Geld zu haben, nicht versorgt zu sein, das ist schlimm. Vor allen Dingen, weil man dann ja auch keine Möglichkeit mehr hat, durch Arbeitskraft im Grunde genommen sich ein eigenes Einkommen zu beschaffen. Das ist grausam. Und das muss man wissen. Das muss man wissen, wenn man auf kapitalgedeckte Rentenversicherungssysteme setzt. Deshalb ist es unverantwortlich auch, dass wir nur auch diese 4% Riester-Rente und die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat da immer vorgewarnt. Wir haben uns die Finger wund geschrieben und haben in vielen Memoranden, was wir nachweisen können, wir geben es ja jedes Jahr heraus, immer vor einer solchen kapitalgedeckten Rente gewarnt. Aber noch einmal zurück, es ist völlig klar, wenn man einen Vermögensschnitt macht, der notwendig ist, Wir werden aus dieser Krise ohne einen Kapitalein- und einen Vermögensschnitt nicht mehr rauskommen, weil im Grunde genommen die Disproportionen zu groß geworden sind. Da muss man natürlich dann gucken, welches Vermögen hier vernichtet werden muss, um eben im Grunde genommen dann auf der anderen Seite auch die Verbindlichkeit bzw. die Schulden entsprechend zu rektifizieren.
Ja, das Thema Altersarmut, was Sie gerade angesprochen hat, wird uns in Zukunft noch beschäftigen, fürchte ich. Jetzt aber zu einem anderen Komplex, nämlich zu der sogenannten Schuldenbremse. Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise stiegen die Staatsschulden Deutschlands in den letzten 3 Jahren um rund 20 Prozentpunkte auf jetzt 80% gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das brachte die schwarz-rot-gelb-grüne Parteienkonkurrenz auf die Idee, eine Schuldenbremse in die heimische Verfassung zu implementieren. Davon ist die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik nicht unbedingt begeistert. Können Sie die Kritik, die Sie da haben, noch einmal zusammenfassen?
Ja, wir haben gegen die Einführung der Schuldenbremse, ist ja im Juni 2009 beschlossen worden und dann ins Grundgesetz verankert worden, haben wir damalige Memorandum heftig kritisiert, weil, und das kann man ganz schnell erklären, weil sie natürlich zu einem prozyklischen Verhalten führt. Sie zwingt den Staat quasi, also selbst in der Krise, selbst in der schlimmen Krise, sich mit den Staatsausgaben, mit den rückläufigen Steuereinnahmen entsprechend zu adaptieren. Und das gießt Öl ins Feuer. Da ist schon mal in Deutschland in der Weimarer Zeit, der Weimarer Republik in den 20er Jahren so ein Parallelverhalten durch den damaligen Reichskanzler Brüning, da ist schon Schlimmstes passiert. Und diese Schuldenbremse wird am Ende dann sogar dazu führen, dass die Schulden des Staates nicht geringer sind, sondern sogar größer sind. Auch das haben wir betont und wir sagen, die Schuldenbremse müsste eigentlich ersetzt werden, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, durch eine Steuersenkungsbremse. Denn das ist das eigentliche Problem des Staates, dass wir eine Staatsverschuldung haben, im Grunde genommen in Deutschland aus drei wesentlichen Gründen oder drei Ursachen, und die werden nicht angegangen. Das erste ist ganz klar eine völlig verfehlte Steuerpolitik. Wir haben unsere Steuereinnahmen, damit Einnahmenseite des Staates, damit massiv geschwächt. Ich will hier nur mal zwei Zahlen nennen. Nehmen Sie den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer, der war unter der Kohl-Regierung 1989, lag er noch bei 56%, ist dann abgesenkt worden auf 53%, und die Schröder-Administration haben ihn dann abgesenkt auf 42%. Und wenn Sie da die Reichensteuer jetzt nochmal draufnehmen, die 3%-Punkte, dann sind 45 ab einem Einkommen, beim zu versteuernden Einkommen, muss man immer sagen, von 250.000. Oder nehmen Sie die Körperschaftssteuer, ein weiteres Beispiel, die lag noch 98, also unter der Kohl-Regierung, kurz vor der Übernahme durch Rot-Grün, im Bund lag die Körperschaftssteuer, da war ein differenzierter Satz, da wurden 35% auf ausgeschüttete Gewinne der Körperschaft und also der Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaften, GmbHs und so weiter gezahlt und 45% auf thesaurierte Gewinne. Heute haben wir einen einheitlichen Körperschaftssteuersatz, der nur noch bei lächerlichen 15% liegt. Also das alles hat die Steuerbasis, die Einnahmen des Staates mächtig nach unten gedrückt. Das ist dann nicht aufgefangen worden durch gleich große Senkungen der Staatsausgaben. Das ging auch gar nicht, und das ist der zweite Grund für den gigantischen Anstieg der Staatsverschuldung. Das waren dann die Massenarbeitslosigkeit, die nach wie vor zu finanzieren ist. Die Kosten der Massenarbeitslosigkeit, also durch Steuerausfall, durch Zahlung an die Arbeitslosen, liegt jährlich bei etwa alleine 60 Milliarden Euro. 60 Milliarden Euro Kosten nur für die Arbeitslosigkeit, die natürlich in Form von Staatsverschuldung ankommt. Dann nehmen Sie den dritten Faktor, das ist die Wiedervereinigung gewesen. Die hat zusätzlich die Staatsverschuldung erhöht, weil man da nicht bereit war, die Wiedervereinigung auch durch adäquate Steuererhöhungen zu finanzieren. So, das sind die Gründe. Und dann kam jetzt zum Schluss noch oben drauf die Spitze sozusagen des Eisberges, die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die allein die allein nur diese Krise zum Schluss jetzt 400 Milliarden zusätzlich die Staatsverschuldung nach oben getrieben haben. Das sind die Gründe für die Staatsverschuldung. Und keiner dieser Ursachen wird ja mit der Schuldenbremse auch nur angepackt. Es wird nicht die Arbeitslosigkeit damit verringert. Die Wiedervereinigung ist nach wie vor nicht gelöst. Sie können alle Punkte jetzt durchgehen, die ich aufgezählt habe. Die Schuldenbremse wird da nicht zu beitragen. Im Gegenteil, sie wird prozyklische Wirkungen haben und am Ende wird die Staatsverschuldung nicht kleiner, sondern noch größer sein.
Kleine Anekdote am Rande, Herr Bontrup. Ich habe neulich das Vergnügen gehabt, eine hochinformative Talkshow zum Teil zu verfolgen bei Anne Will. Da saßen Christoph Butterwege, Sarah Wagenknecht und der Eichel, also der damalige Bundesfinanzminister von Rot-Grün, zusammen. Und Butterwege und Wagenknecht warfen Eichel eben halt das auf, was sie auch gerade gesagt haben, also beispielsweise die Senkung der Einkommensteuer, des Spitzensteuersatzes von 53% auf 42%, sagte Eichel darauf. Ja, aber er habe ja die Bemessungsgrundlage erweitert und deswegen sei das Steueraufkommen ungefähr gleich geblieben. Was antworten Sie ihm darauf?
Das ist einfach nicht richtig. Das ist absolut nicht richtig. Die Bemessungsgrundlagen sind überhaupt nicht vergrößert worden. Im Gegenteil, man hat zwar da versucht, zum Beispiel Abschreibungssätze entsprechend anzupassen. Da ist ein bisschen gemacht worden. Das ist aber alles im Nachhinein, als die Krise dann wieder kam, ist das wieder rückgängig gemacht worden, was ja dann häufig der Fall ist, um hier die Unternehmen wieder investiv anzureizen. Also es ist so nicht richtig. Es ist gerechnet worden, dass etwa die sogenannte Unternehmenssteuerreform oder Steuerreform von Rot-Grün über fast 480 Milliarden Euro an Steuersenkung gekostet hat. Und die ist überhaupt nicht in keiner Weise durch adäquate Einsparungen auf der Ausgabenseite weggemacht worden, sodass unterm Strich damit die Staatsverschuldung ganz steil angestiegen ist.
Weil Europa bekanntlich nunmehr wieder Deutsch spricht, wir wagen an dieser Stelle gar nicht daran zu erinnern, wann das letzte Mal der Fall war, soll die Schuldenbremse in Form des fiesen Paktes, des Fiskalpaktes in die anderen Länder der EU exportiert werden. Was würde das für die Europäische Union bzw. für die Europäische Währungsunion bedeuten?
Ja, das ist ja jetzt die Maßnahme, dass man sagt, man will die deutsche Schuldenbremse, wie gesagt, die seit 2009 bei uns im Grundgesetz steht, die will man jetzt über alle 17 Euro-Länder legen in Form eines sogenannten Fiskalpaktes. Demnach soll nur noch eine Netto-Neuverschuldung von 0,5% bezogen auf das BIP möglich sein. Es muss sogar das Defizit, das in den einzelnen Ländern jetzt vorliegt, massiv abgebaut werden. Das verbindet man ja auch in Griechenland, in Spanien, in den notleidenden Ländern mit Kürzungen, also Austeritätsprogrammen, die man diesen Ländern auferlegt. So, wozu wird das führen? Wir sehen ja, der empirische Befund ist ja da. Das führt zu einem drastischen Rückgang des Wachstums. Geht das Wachstum zurück, steigen ja nicht die Steuereinnahmen, sondern sie sinken dann weiter und dann soll im Grunde genommen noch mehr beim Staat gekürzt werden, also die Staatsausgaben gesenkt werden, dass noch weniger Wachstum in der nächsten Periode das Ergebnis sein wird und gleichzeitig steigen natürlich, wenn das reale Wirtschaftswachstum wegbricht, steigt natürlich massiv die Massenarbeitslosigkeit, die in den Ländern ja schon jetzt heute vorliegt. Schauen sich die Arbeitslosenquoten in Griechenland, in Spanien an, 25%. Das ist aber nur registrierte. Die Dunkelziffer müssen Sie mal draufrechnen. Jeder Zweite in Spanien oder in Griechenland Jugendlicher hat keine Arbeit. Also das ist ja so kontraproduktiv, was dieser Fiskalpakt hier bewirkt und vor allen Dingen die Summe wird ja dazu führen, dass in Europa, wenn er denn wirklich Wirklichkeit wird, und die Iren haben ja in einem Referendum, das war ja das einzige Land, das darüber per Volksabstimmung zu befinden hat, haben ja sich massiv auch mit 60% für diesen Fiskalpakt ausgesprochen. Also da kann man nur unterm Strich drüber schreiben, sie wissen nicht, was sie tun. Sie werden damit Europa anstecken. Es wird zu einem massiven, in allen Ländern, Wachstumseinbruch mit katastrophalen Folgen kommen. Da kann einem nur Angst und Bange werden, mit welch einer Borniertheit herrschende Politik in Europa selbst die Grundlagen der Ökonomie offensichtlich nicht verstanden hat und entsprechend leider, muss man sagen, die völlig falsche Politik fährt.
Herr Bontrup, Sie sagten es, die empirischen Befunde, was also diese Austeritätspolitik für Effekte hat, die liegen ja vor im Falle von Griechenland, Spanien, Portugal und anderen Ländern. Entweder sind diese Länder schon in die Rezession getrieben oder sie sind dicht davor. In wessen Interesse ist dieser Fiskalpakt dann also?
Naja, das kann ich Ihnen nicht mal genau sagen. Das wissen, glaube ich, die herrschenden Politikerinnen und Politiker auch selbst nicht. Sie meinen damit, die Staatshaushalte sanieren zu müssen. Aber für wen? Für wen sanieren? Sie müssen ja Folgendes sehen. Wenn die Vermögensbestände, die ja enorm hoch sind und nach wie vor in der Zirkulation sind, nicht vernichtet wurden, brauchen sie ja weiter Schuldner, um dieses Vermögen anzulegen. Jetzt geht die Politik daher und nimmt ja Schuldner, potenzielle Schuldner, nämlich die Staaten, ja quasi zurück. Ja, wo sollen denn dann zukünftig die Vermögenden mit ihren Überschüssen hin? Wir sehen das ja, dass man Deutschland, weil man meint, Deutschland sei stabil, Deutschland sei ein sicherer Hafen oder auch die USA, dass die Vermögenden sogar bereit sind, uns Deutschen, also dem deutschen Staat, ihr Vermögen zu geben, ohne dass sie überhaupt noch verzinst haben wollen. Also nicht mal mehr verzinst, sondern sie akzeptieren ja einen Negativ-Realzins, weil sie müssen die Inflationsrate ja noch dagegen rechnen. Also sie sind im Grunde um die Vermögen bereit, dem deutschen Staat ihr Geld zu geben. Ja, so nach dem Motto, hier deutscher Staat, hast du 100.000 Euro Vermögen von mir. Ja, aber wenn du mir davon 95.000 in 3-4 Jahren zurückgibst, bin ich auch einverstanden. So, das zeigt ja auch die, was ich schon mal ausführte, diese Diskrepanz zwischen dem enormen weltweit zirkulierenden Vermögen, auch Deutschland. Deutschland war noch nie in Summe so reich wie heute. Aber das Problem ist, dass dieses Vermögen, dieser Reichtum ja sich immer wieder neu verwerten muss. Zumindest das Geldvermögen. Es muss neu angelegt werden. So, wo sollen die das denn anlegen? Wenn die Guten, ich habe das mal in einem Artikel beschrieben, den Vermögenden gehen die guten Schulden aus. Und dies weltweit. So, und jetzt nimmt Politik auch noch den Staat. Früher waren der Staaten gute Schuldner. Ja, die Vermögenden haben ja gerne den Staaten ihr Vermögen in Form von Krediten anvertraut. Ja, weil Staaten waren solvente Zahler, die haben ihre Annuitäten bedient. Da musste man keine große Sorge sich machen. Staatsanleihen waren sicher. So, aber das ist heute eben nicht mehr der Fall. So, und jetzt haben die Vermögenden aber das Problem, dass sie nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Und das ist aber insgesamt ein großes, ganz großes weltweites Problem. Und noch einmal, da ist ja die These von uns, dass wir sagen, hier muss eben eine entsprechende Vermögensumverteilung stattfinden. Und deshalb haben wir auch zum ersten Mal übrigens im Memorandum 2012 eine Vermögensabgabe. Oder wir fordern eine Vermögensabgabe, und zwar in Höhe von 2% auf das Nettovermögen, also nach Abzug aller Schulden und Verbindlichkeiten über 10 Jahre, sollen in Deutschland die Vermögenden 2% Vermögensabgabe zahlen, übrigens auch die Unternehmen auf das Nettobetriebsvermögen, sodass wir etwa da berechnet haben, wir müssen es ja dann diskontieren über die 10 Jahre, also den Barwert ermitteln, kämen da etwa 300 Milliarden Euro dann über diese 10 Jahre bei 2% mit auch noch entsprechenden Freigrenzen natürlich versehen, kämen dabei heraus. Aber wenn wir alleine mal nur in Deutschland sehen, 400 Milliarden hat uns diese Krise zusätzlich an Staatsverschuldung gekostet. Die würden wir mit diesen 300 Milliarden nicht einmal 100% kompensieren. Aber diese Abgabe, die wir fordern, diese 300 Milliarden, die sind im politischen Raum in Deutschland überhaupt nicht um- und durchsetzbar. Da sehen Sie, in welch einer schlimmen, schlimmen weltweiten und auch in Deutschland in einer schlimmen Situation wir uns befinden.
Auf solche Instrumente wie die Vermögensabgabe kommen wir gleich nochmal zurück. Festhalten können wir jedenfalls, dass die Verschuldungssituation der europäischen Staaten genutzt werden für die Deregulierung der Arbeitsmärkte und für die Privatisierung staatlichen Eigentums. Das ist wahr, nicht?
Ja, das ist ja völlig klar, dass diese staatlichen Austeritätsprogramme natürlich erstmal beim Staat selbst ansetzen, das heißt im öffentlichen Dienst. Die Menschen werden ihre Arbeit los, sie werden entlassen. In Griechenland hat man ja sogar alle entbeamtet sozusagen und es wird überall gekürzt bei den Einkünften. Das ist das eine. Und zum anderen sollen die Staaten ihr letztes Tafelsilber, hätte ich fast gesagt, ihre letzten Vermögensbestände privatisieren. Das heißt ja nichts anderes als verkaufen. Und die Vermögen, dann schließt sich das wieder, das passt ja dann durchaus. Die Vermögen brauchen, wie ich ausführte, ja wieder Anlagemöglichkeiten für ihr nicht entwertetes Vermögen in der Krise. So, und dann ist natürlich so eine Privatisierung öffentlichen Eigentums kommt ihnen gelegen, aber da gucken sich natürlich auch nur die Filetstücke an. Es ist ja nicht so, dass die Vermögen dann alles, was der Staat an öffentlichem Eigentum privatisieren will, dass sie auch da drauf gehen und das kaufen. Sie suchen sich natürlich da auch nur die Filetstücke raus, wie Flughäfen oder Schiffshäfen und dergleichen, wo sie sich dann auch zukünftig Renditen entsprechend erhoffen. Das kaufen sie. Und da sind sie dann natürlich dafür. Da könnte man fast sagen, das ist schon eine konzertierte Aktion. So nach dem Motto, man fährt den Staat vor die Wand, gibt ihm keine Anschlussfinanzierung, sodass man ihn zwingt, letztes privates, öffentliches Eigentum an die Privaten zu verkaufen, die es dann gerne kaufen, weil sie die Vermögensbestände haben, weil man die Vermögensbestände der Reichen auch vorher nicht durch eine adäquate Besteuerung entsprechend behandelt hat. Wenn ich Vermögen da bin, bringen wir es noch auf den Punkt, wenn ich Vermögen habe und der Staat besteuert dies nicht adäquat oder auch mein Einkommen, dann bin ich als Vermögender erstmal hoch erfreut und danach gebe ich dann diesem Staat meine nicht gezahlten Steuern, weil das ja meine Vermögensbestände erhöht hat, gerne als Kredit zurück und erhalte dann nochmal vom Staat, weil er die Steuern ja gesenkt hat, entsprechende Zinsen dafür. Also das ist doch für einen Vermögenden ein wunderbares Geschäft, eine wunderbare Veranstaltung und die findet neoliberal seit 30 Jahren weltweit überall statt.
Sie haben es bereits angesprochen, Herr Bontrup, das Wachstum der deutschen Ökonomie basierte wesentlich auf dem Außenhandel. Allmählich aber findet das Exportwachstum durch die Verschuldungssituation, insbesondere der europäischen Länder, in die ja rund 2/3 der deutschen Exporte gehen, seine natürliche Grenze. Ähnlich sieht das für die USA aus, deren Markt ja lange Jahre eine Art Staubsaugerfunktion für den Weltmarkt hatte. Könnten die an internationalem Gewicht gewinnenden BRIC-Staaten und hier insbesondere China mit seinem Markt von 1,3 Milliarden Menschen an die Stelle treten oder gelangt das deutsche Exportmodell an seine objektiven ökonomischen Grenzen und die hierzulande vorherrschende Ökonomie kriegt das einfach nicht mit?
Na, es ist richtig, dass der überwiegende Export natürlich auch hier im Euro-Raum oder in der EU, wenn wir die EU-27 nehmen, bleibt. Aber wenn Sie sich da die Zahlen angucken, dann sind die auch wiederum erschreckend. Hier hat fast nur Deutschland, wenn man mal von den kleineren Ländern Österreich und die Niederlande absieht, fast nur Überschüsse. Die anderen sind also defizitär, demnach Importüberschüsse, negative Leistungsbilanzen. So, das ist das eine, das ist damit schon die Grenze ökonomisch natürlich gesetzt, weil das ist ja ein alter Lehrsatz bei uns Volkswirten, die Leistungsbilanzen haben im Saldo null zu sein, Punkt. Da müssen wir über anderes nicht mehr reden, ist ja auch völlig klar, weil für den einen Überschuss bedeutet für den anderen eine Schuld und das geht natürlich langfristig dann nicht gut. Kurzfristig kann man das alles in der Ökonomie machen, aber mittel- und langfristig kann man ökonomische Gesetzmäßigkeiten, das ist wie in der Physik, nicht vergewaltigen. So, und dann hat man natürlich noch ein Ventil, klar, außerhalb von Europa, Sie haben es gesagt, China, BRICS-Staaten sind natürlich da schon ein Ventil, aber auch diese Länder haben letztlich laut Lehrbuch in ihrem Saldo, was ihre Leistungsbilanzen anbelangt, eine Null stehen zu haben. Jetzt muss man bei uns allerdings sehen, den Außenbeitrag, den Außenhandelsüberschuss, wir haben da ja, jetzt muss man schon fast von Gott sei Dank reden, haben wir eine hohe Ölrechnung zu bezahlen. Das heißt, das sind Importe, die ja beträchtlich ist. Auch unsere Ölrechnung, die hängt natürlich auch ganz klar am Ölpreis und auch am Dollarkurs, weil das Erdöl weltweit nun mal bis heute im Dollar, im US-Dollar fakturiert wird. So, und wir sind, da muss man sagen, Gott sei Dank auch Weltmeister im Urlaub machen im Ausland. Ich mag mir überhaupt nicht vorstellen, wir hätten diese beiden Gegenrechnungen, was ja beides Importe für unsere Volkswirtschaft bedeutet, also Ölrechnung und Urlaub machen im Ausland, wir hätten das nicht. Also dann würde unsere Leistungsbilanz so stark positiv sein, das kann man dann überhaupt nicht mehr darstellen volkswirtschaftlich, sodass das so ein bisschen das auch noch abschwächt. Aber nichtsdestotrotz liegen wir immer noch um die 5% etwa bezogen auf unsere wirtschaftliche Leistung, was den Außenbeitrag anbelangt. Der ist viel zu hoch. Ich sagte ja, diese 5% dürften nicht 5% sein, sondern müsste eine Null stehen, zumindest in der mittelfristigen und langfristigen Betrachtung. Sodass wir daraus ableiten von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, wir müssen endlich Schluss machen in unserem Land mit der gigantischen Umverteilung, die ich ausführlich geschildert habe, von unten nach oben bei Einkommen und Vermögen. Wir müssen unsere Binnenkonjunktur stärken, unsere binnenwirtschaftlichen Kreisläufe stärken. Sonst werden wir aus dieser völligen Schieflage, was die Binnenwirtschaft und die Außenwirtschaft in unserem Land anbelangt, nicht mehr rauskommen. Und sollte das der Fall sein, dann wird das langfristig nicht mehr gut gehen, weil eben, wie gesagt, für die anderen Länder bedeutet das Defizite, und sie sind ja heute schon nicht mehr in der Lage, diese Defizite auch annähernd zu finanzieren.
Der Binnenmarkt muss also gestärkt werden, so ist Ihre Auffassung. Sie haben ein Instrument schon gesagt, die Vermögensabgabe. Was sind die sonstigen wesentlichen Instrumente, die angegangen werden müssten?
Wir fordern jetzt, ich weiß nicht wie lange, eigentlich schon seit immer, seit es die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ist ja gegründet worden 1975, seit es die Arbeitsgruppe gibt, fordern wir endlich eine Steuerpolitik, die die Leistungsträger in unserem Land, die Leistungen auch erbringen können, dass die adäquat besteuert werden. Das heißt, wir brauchen eine völlig veränderte Einkommens- und Vermögenssteuerpolitik. Und da fordern wir zum Beispiel bei der Einkommensteuer einen Grenzsteuersatz wieder von 53% ab einem zu versteuernden Einkommen von 67.000 Euro für Ledige und 134.000 für Verheiratete, nur mal um eine Größe zu nennen. Wir fordern die Wiedereinführung einer Vermögensteuer mit einem Prozentpunkt bei einem Freibetrag eines 4-Personen-privaten Haushaltes von 500.000 Euro. Das würden etwa alleine dem deutschen Finanzministern, Vermögenssteuer ist ja eine Ländersteuer, von 20 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Und schauen Sie sich an die Unterfinanzierung der Länder, daran hängen die ganzen Kommunen, die alle völlig unterfinanziert sind. Und wir sagen dieses Mal zum ersten Mal, ich führe es bereits aus, dass wir neben der Vermögensteuer, das bitte ich hier zu differenzieren, zusätzlich über einen Zeitraum von 10 Jahren pro Jahr mit einem Steuersatz von 2% eben eine solche Vermögensabgabe auf die Nettovermögensbestände fordern, und zwar sowohl auf die privaten als auch auf die Vermögensbestände des Unternehmenssektors, was etwa dann ein Barwert über die 10 Jahre verteilt von etwa 300 Milliarden Euro implizieren würde.
Findet die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik eigentlich mit ihren Auffassungen Gehör in der Politik?
Ja, wir finden schon Gehör. Also das sind meine Rückmeldungen. Natürlich ist die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik bei allen Parteien bekannt. Sie wissen auch, wenn wir mit unserem Memorandum jeweils traditionell immer im Mai herauskommen. Es ist ja das Gegengutachten zu den fünf Weisen, zum Sachverständigenrat, die ja ihr Gutachten vorher im Herbst, im November traditionell veröffentlichen. Natürlich kennt man unsere Position, man kennt sie auch in der Wissenschaft, das ist klar, nur man will mit diesen Positionen sich nicht anfreuen. Man will diese Positionen nicht umsetzen. Das liegt einfach daran, weil unsere Position sich für die Mehrheit der Bevölkerung einsetzt, ich will es mal so einfach ausdrücken, und nicht für eine kleine Minderheit, für eine reiche, vermögende Schicht, die ja von den Neoliberalen bedient wird. Denn der Neoliberalismus, der Mitte der 70er Jahre quasi weltweit immer mehr die Oberhand übernommen hat, auch bis ja dann in die Politik hinein, der wollte von Anfang an nichts anderes als zwei Dinge, nämlich erstens umverteilen von unten nach oben, also von den Arbeits- zu den Besitzeinkommensempfängern, und zweitens privatisieren und damit den Staat angreifen, den Staat schlank machen. Das war ja die Botschaft, und deshalb hört man uns schon, aber man will uns nicht in der Politik sozusagen das, was wir an dezidierten Programmen ausgearbeitet haben in vielen, vielen Bereichen. Das Memorandum ist eine Fundgrube jedes Jahr für viele Bereiche. Dieses Jahr haben wir auch wieder ein riesen Bildungskapitel über Bildungspolitik im Memorandum, wie in den letzten Jahren auch. Also das will man einfach nicht in Politik umsetzen.
Ja, und ein Pflegekapitel, das wird ja auch noch ein spannendes Thema in den nächsten Jahren. Ein ehemaliger Finanzsenator einer rot-roten Koalition zu Berlin sucht dieser Tage einmal mehr den deutschen Büchermarkt heim mit dem kuriosen Titel »Europa braucht den Euro nicht«. Mit diesem Titel »Wer, warum, was, wofür brauchen soll, vermag ich nichts anzufangen« und frage Sie daher, warum hält die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik einen einheitlichen europäischen Währungsraum an und für sich für eine gute Idee?
Naja, der Euro, das war ja auch damals, als in der Gruppe die Euro-Einführung diskutiert wurde. Der Euro hat natürlich schon Vorteile. Zum Beispiel, er führt dazu, dass die unsägliche Spekulation, die vorher ja gegeben war, auf einzelne Währungen damit nicht mehr möglich wurde, dass auch damit viele sprachen ja vom D-Mark-Imperialismus, die starke D-Mark, alles orientierte sich an der D-Mark aus, die anderen Länder waren da benachteiligt. Aber da gibt es viele, viele Vorteile, die man hier nennen kann und muss, aber man hat es eben falsch gemacht. Man hat quasi den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt gemacht. Man hat oder dann zumindest, dass man so gemacht hat, man hat darauf vertraut mit der Euro-Einführung, dass die realwirtschaftlichen Unterschiede in den einzelnen Ländern aus Produktivitäten, Wachstumsraten, Arbeitslosenzahlen, das ist alles nicht berücksichtigt worden. Man hat nur monetäre Referenzgrößen bei der Einführung benutzt, eben zum Beispiel auch die Staatsverschuldung mit diesem berühmten 3% Netto-Neuverschuldung und 60% auf die Staatsschuld. So, das war einfach falsch gemacht von der Politik. Oder man hat dann die Einführung zum 01.01.1999 war sie ja, man hat das dann nicht begleitet in Europa mit einer entsprechenden Wirtschaftspolitik, die ja auch die reale Konvergenz in den Ländern herbeigeführt hat. So, und das ist politisch eben Dilettantismus gewesen, und deshalb hat sich das jetzt zum Schluss dann auseinanderentwickelt. Und eins muss man dabei sehen, man kann nicht eine einheitliche Währung haben und gleichzeitig in den Volkswirtschaften eine super lupenreine Umverteilungspolitik von unten nach oben fahren. Das kann nicht gut gehen, und das zeigt sich ja jetzt auch im empirischen Befund, dass es nicht gut gegangen ist.
Müsste man eigentlich auch so ehrlich sein und sagen, dass neben dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also was korrigiert werden müsste bei dieser Europäischen Währungsunion, es auch einen Länderfinanzausgleich geben müsste?
Ja, es müsste vieles gemacht werden. Sehen Sie mal, wir haben auch eine EU-Kommission, oder in Europa ist ja bis heute nicht geschafft, die Asymmetrien in den Institutionen, Parlament, Europäisches Parlament, die EU ist ja eigentlich Exekutive, maßig laufend, Legislatives an und da ist ja einiges im Argen, da hat Politik sich bis heute ja nicht getraut, auch das müsste alles berichtigt werden und es müsste sicherlich auch einen wesentlich höheren Haushalt geben in der EU. Auch dazu ist man ja nicht bereit, dass die EU auch in der Lage ist, eine adäquate Politik zu fahren, dass sie auch monetäre Handlungsmasse hat. Es ist nicht bis heute gelungen, die Europäische Zentralbank in ihrem Verhalten gleichzuschalten mit der Fiskalpolitik in den einzelnen Ländern. Und, da ist ja alles im Argen. Da müsste vieles gemacht werden. Und sicherlich auch ein Finanzausgleich zwischen den Ländern, da sprechen Sie Solidarität an zwischen den Ländern, auch das ist notwendig, natürlich. Es gibt eben starke Volkswirtschaften, stärkere, die wird es auch immer geben, wie Deutschland mit hohen Produktivitäten. Da werden andere Länder schwächer sein. So, und wenn man dann ein vereintes Europa will und man ist dann aber nicht bereit, auch eine ökonomische Solidarität zu üben, ja, dann lass uns heute die Veranstaltung beenden, dann kann ich nur prophezeien, dann wird das am Ende nicht gut gehen. Ohne Solidarität in Europa ist ein vereintes Europa nicht machbar und umsetzbar.
Ja, in diesem Zusammenhang, Herr Bontrup, es gibt hierzulande nicht wenige Stimmen, die jetzt Griechenland gerne lieber gestern als heute aus der gemeinsamen Währung hinaus komplimentieren möchten, insbesondere seit dem guten Abschneiden des linken Bündnisses Syriza. Bei den letzten Wahlen geht eine Vielzahl hiesiger Medien und Politiker mit der Figur der undankbaren Griechen schwanger. Stimmt das denn eigentlich, so wäre zu fragen, haben wir Deutsche den Griechen geholfen?
Also, mit diesen unsinnigen, ich habe also, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, keine Lust mehr, mich mit solchen unsinnigen Positionen überhaupt noch zu beschäftigen. Das schmerzt eigentlich nur noch, weil das ist ja nicht mal das Einmaleins der Ökonomie. Aber es ist leider trotzdem so, dass auch in den Medien das immer wieder kolportiert wird, blind geschrieben wird von Journalisten, die diesbezüglich offensichtlich auch von Ökonomie nichts, aber auch gar nichts verstehen. Das ist ja das Schlimme. Ja, also natürlich, Griechenland, kleine Volkswirtschaft, trägt zum EU-BIP 4-5% bei. Wenn die rausgehen würden, würde das die EU natürlich nicht umbringen in Summe. Aber die Griechen. Und wir hätten dann in Europa ein Land, das am Ende wäre. Das wird ja dann auch Folgen haben, das wird ausstrahlen, politisch, moralisch, emotional, auch auf andere Länder. Dann wird womöglich das nächste Land Spanien sein. Ja, wo soll denn das enden? Nein, es gibt dazu keine Alternative und die heißt jetzt in der Krise, die da ist, weil Politik in der Vergangenheit völlig versagt hat, auf ganzer Linie versagt hat, muss man jetzt insbesondere Solidarität üben und da müssen die Starken den Schwachen helfen. Nur, dann heißt das, wer sind die Starken und wie kann man da helfen? Und dann sind wir wieder bei der Ausgangsposition, die ich auch schon mal sagte, Europa in Summe auch, das gilt auch insbesondere für Deutschland, auch für andere Länder, war in Summe noch nie so reich in der gesamten Menschheitsgeschichte, wie es heute dasteht. Und es ist alles finanzierbar und alles machbar, wenn wir nur die Reichen und Vermögenden, die ja da sind, wenn sie ein Stück weit Solidarität üben, aber sie machen das natürlich nicht freiwillig. Dafür ist Politik da, demokratisch legitimiert durch Wahlen, dass Politik diese Weitsicht, diese Weisheit hat und entsprechend auch handelt. Aber das tut Politik nicht, sodass man fast den Eindruck gewinnen muss, dass Politik, herrschende Politik mit den Reichen und Vermögenden in den einzelnen Ländern in einem Boot setzt. Und das ist das Verhängnisvolle.
Um den Komplex noch wenigstens anzureichen, die Finanzkrise ist ja weiterhin nicht gebannt und Milliarden werden fröhlich weiter verzockt, wie wir jüngst wieder erfahren haben. Welche wirtschaftlichen Gefahren drohen von dort und was muss Ihrer Meinung nach, darüber hinaus, was Sie jetzt schon gesagt haben, nämlich der Umverteilung von oben nach unten, was muss darüber hinaus noch getan werden?
Naja, das ist das Entscheidende. Da müssen wir erstmal alles drauf setzen, unsere ganze Kraft, unsere ganze politische Kraft aufbauen, dass das überhaupt passiert. Das passiert ja nicht. Sondern es passiert ja genau nach das Gegenteil. Wir haben ja weiter eine neoliberale Umverteilung von unten nach oben. Ich habe den Eindruck, die ist ja noch schlimmer geworden. Das heißt, wir müssten aufklären, wir müssten zeigen, welche noch mehr Fehler ich zeigen, nicht nur die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, sondern auch andere müssten zeigen, welche verhängnisvolle Wirkung es zukünftig haben wird, wenn wir mit dieser neoliberalen Umverteilung nicht endlich Schluss machen. Da müssen wir unsere ganze Kraft draufsetzen, dass die Menschen das auch verstehen. Dass die Menschen das verstehen, auch sich dann in Wahlen entsprechend verhalten und Druck ausüben auf die politische Klasse, dass die eben eine entsprechende Politik fürs Volk und nicht gegen das Volk machen. Wir reden hier über Volksvertreter. Politiker sind nichts anderes als auf Zeit gewählte Volksvertreter. Und sie haben nur einen Auftrag. Sie haben stellvertretend, weil sie aus dem Volk gewählt werden, in einer parlamentarischen Parteiendemokratie die Aufgabe, Politik für das Volk zu machen. Und nicht für eine kleine Kaste, für eine kleine abgehobene Schicht, Partialinteressen zu bedienen, das ist das Verhängnisvolle. Das macht Politik seit Jahren und deshalb sind wir auch tief in die Krise geraten.
Wir möchten gerne eine Prognose zum Schluss dieses Interviews von Ihnen. Sie sprachen es an, in den hauptkapitalistischen Ländern ist die neoliberale Doktrin und die dahinterstehenden Interessen weiterhin hegemonial unter der Voraussetzung, das bliebe so. Was haben wir in absehbarer Zeit an ökonomischer Entwicklung zu erwarten?
Wenn wir den jetzt offensichtlich eingeschlagenen Weg, auch mit dem Fiskalpakt in Europa, wenn wir den weiterführen, dann befürchte ich das Schlimmste. Dann wird es weiter Destruktion, dann wird es weiter Niedergang, dann wird es vor allen Dingen in vielen Ländern eine Verelendung geben, eine Elendsökonomie, die Arbeitslosenzahlen werden ansteigen und das wird das grauenvolle Ergebnis sein. Die Staaten werden aus ihrer Krise, aus ihrer Verschuldungskrise nicht herauskommen, sondern die Schulden werden noch höher werden, weil schlicht und ergreifend die Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern das Gegenteil eintreten wird. Sie wird stagnieren oder sogar schrumpfen.
Herr Bontrup, wir danken Ihnen für das, wie immer, interessante Interview.
Sehr, sehr.